Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Heute begrüßen wir jemanden bei Biz and Beyond, der uns spannende Einblicke geben wird in die deutsch-amerikanischen Business-Beziehungen. Karl Christian Thier ist Mitbegründer der internationalen Anwaltskanzlei Urban Thier Federer und Präsident der deutsch-amerikanischen Handelskammer in Florida. Er ist zugelassen als Rechtsanwalt sowohl in Amerika als in Deutschland. Full Disclosure, Christian und ich sind persönlich befreundet, wir haben auch schon zusammen gearbeitet und Christian ist tatsächlich der Anwalt, der von mir einen Anruf bekommen wird, falls ich bei der Einreise einmal Schwierigkeiten bekommen sollte. Und deshalb meine erste Frage an dich, weil es die ist, die ich am meisten gestellt bekomme. Du kennst dich mit diesen Sachen aus. Inwieweit müssen deutsche Touristen oder andere Deutsche, die jetzt über die Grenze nach Amerika kommen oder ihre Ferien planen, besorgt sein? Und wie sollten sie sich am besten vorbereiten auf ihre Reise?
Ja, danke Sandra. Ich denke, dass die meisten deutschen Touristen, die jetzt in die USA reisen möchten, sich keine großen Sorgen machen müssen. Problematisch kann es aber werden, wenn jemand in der Vergangenheit vielleicht gegen Visabestimmungen verstoßen hat, wenn irgendwelche Aussagen gegenüber ESTA beziehungsweise beim ESTA-Antrag nicht korrekt waren. Da wurde früher ein oder zwei Augen zugedrückt und ich glaube, darauf kann man sich heute nicht mehr verlassen.
Aber auch früher gab es ja Prüfungen, auch früher war man an der Immigration, hat man gebangt, dass alles gut geht. Das ist jetzt schlimmer geworden, gucken die genauer hin oder woran liegt das?
Ja, der Eindruck hat sich doch verstärkt, dass da jetzt ganz genau hingeschaut wird. Es war immer schon so, dass die Beamten bei der Einwanderung fast vollständiges Ermessen hatten. Und jetzt sieht es so aus, als ob das Ermessen sehr viel strenger ausgeübt wird und es deswegen natürlich auch sehr viel mehr Fälle gibt, wo Leute zurückgewiesen werden.
Ist es besser für Touristen, anstatt ein ESTA zu beantragen, was ja ein verkürztes, einfacheres Verfahren ist, direkt ein Visa zu beantragen? Gibt das ein bisschen mehr Sicherheit?
Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich nicht. Ein ESTA ist genauso gut wie ein B-Visum, ein Besuchervisum. Es kommt darauf an, was man vorhat. Wenn man also nur als Tourist einreist, ist ein ESTA-Visum völlig ausreichend. Wenn man aber vorhat, dort vielleicht auch in geringem Umfang geschäftlich tätig zu sein, vielleicht eine Konferenz zu besuchen, einen Lieferanten oder Kunden zu besuchen, während man Urlaub macht, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein B-Visum zu beantragen.
Jetzt hört man ja immer wieder, dass da auch Social-Media-Accounts bei der Einreise geprüft werden. Ist dem so und was muss man da beachten?
Ja, das ist eine ganz neue Entwicklung. Tatsächlich kann der Einwanderungsbeamte den Einreisenden auffordern, den Social-Media-Account zu öffnen und kann dort prüfen, was er sieht. Die Rechtsgrundlage dafür ist ein bisschen fraglich, aber tatsächlich passiert das und tatsächlich haben wir gehört, dass also Personen, die sich dort kritisch über die USA oder den Präsidenten äußern, die Einreise verweigert wird.
Es gab diesen Fall von zwei deutschen Teenagern, die in Hawaii eingereist sind und dort gefragt worden waren, ob sie auch arbeiten würden, was verboten ist mit dem Touristenvisum oder ESTA. Und da haben sie gesagt, na ja, wir machen manchmal so Online-Sachen auf Plattformen. Und das war mit ein Grund, neben der Tatsache, dass sie nicht ihren Aufenthalt hotelmäßig durchgebucht hatten, warum sie dann erstmal eingebuchtet wurden. Was soll man sagen, wenn man gefragt wird, arbeiten Sie, wenn man vorhat, E-Mails zu beantworten oder vielleicht Fotos zu machen oder Videos, die man auf seinem Social-Media-Account, mit dem man vielleicht auch Geld verdient. Wo ist da die Grenze? Wie vorsichtig muss man sein? Man will ja auch nicht paranoid werden.
Ja, das ist eine gute Frage. Also dieser Einwanderungsbeamte will wissen, ob man dort beruflich tätig sein wird. Eine E-Mail zu beantworten ist sicher keine berufliche Tätigkeit. Und wenn man keine Probleme haben will, dann sollte man die Frage auch ganz klar beantworten, nein, ich habe nicht vor, in den USA zu arbeiten. Alles andere lädt zu Problemen ein.
Wenn du in deiner Tätigkeit als Anwalt so Problemfälle auf den Tisch bekommst, welche sind das in diesem Zusammenhang?
Also es ist bisher eigentlich nicht so, dass es da juristische Probleme gibt, an denen man arbeiten könnte. Man wird entweder reingelassen oder man wird nicht reingelassen. Es gibt da kein Rechtsverfahren, wo man da eine Berufung oder einen Widerspruch einlegen kann, weil der Einwanderungsbeamte halt weitestgehende Freiheit hat, jemanden zurückzuweisen. Was passiert ist, dass geschäftsreisende Mandanten von mir und uns mir schon vorher Bescheid sagen, dass sie nun einreisen werden und mich bitten, bereitzustehen, gegebenenfalls per Telefon zu helfen. Das hat also ganz erheblich zugenommen und das mache ich natürlich gerne. Aber am Ende des Tages kann auch ich dann nur dem Einwanderungsbeamten, wenn er denn überhaupt mit mir sprechen möchte, erläutern, was der Mandant vorhat. Die Entscheidungsfreiheit liegt weiterhin beim Beamten.
Und kann man dann nachhaken? Kann man dann Widerspruch einlegen oder stehe ich dann dort am Counter und werde zurückgeschickt?
Leider ist es genauso. Du wirst dann zurückgeschickt. Es gibt keinen Widerspruch, es gibt keinen Einspruch, es gibt keine Berufung. Man kann dann, wenn man wieder zurück in Deutschland ist, einen neuen Antrag stellen. Das wird dann allerdings etwas schwieriger, denn für ESTA qualifiziert man sich schon nicht mehr, wenn man mal zurückgewiesen war. Und man muss dann ein formelles Visum beantragen. Und auch da muss man dann sagen, dass man an der Einreise gehindert worden ist, was nicht hilfreich ist.
Wenn man zurückgewiesen wird, dann hat man ja noch Glück gehabt. Es geht ja gerade auch viel um Fälle, wo Leute eingebuchtet werden. Ich habe gerade gehört von einem McKinsey-Manager, dessen Visum abgelaufen war und der dann 2 Wochen in Haft gewesen sein soll. Wir beide kennen auch den Generalkonsul in New York. Der hat übrigens auch gesagt, dass die deutsche Regierung da auch nicht viel machen kann. Die kann versuchen, Kontakt herzustellen, aber die kann einen auch nicht rausboxen. Und jetzt geht's ja auch nicht nur um Touristen, also sozusagen Touristen haben überhaupt keine Rechte an der Grenze. Es geht ja auch um Leute mit Green Card oder für Leute, die in den USA arbeiten, für deutsche Firmen, für CEOs, die dort eine Fürsorgepflicht haben für ihre Mitarbeiter. Wie ist da das Klima in der deutschen Business Community in New York zum Beispiel oder bei dir in Florida? Und wie bereiten sich die Leute darauf vor? Übrigens, ich habe auch schon gehört von Fällen, wo Expats Schwierigkeiten bekommen haben, nicht weil sie selbst etwas Negatives gepostet hatten über die Regierung, sondern ihre Kinder.
Ja, das habe ich auch gehört, Sandra. Also die deutsche Business Community ist verunsichert, um das mal ganz, ganz freundlich zu sagen. Viele nehmen ihr eigenes Handy nicht mehr mit, viele reisen weniger oder nicht mehr. Ich habe auch von Fällen gehört, wo Mitarbeiter aus Deutschland sich geweigert haben, einzureisen, weil sie sich das nicht antun wollen. Das sind Geschäftsleute, die schon seit vielen Jahren in den USA leben und arbeiten, die auf einmal besorgt sind, dass sie nicht rein oder rauskommen. Und natürlich, dass auch das, was ihre Kinder tun, ihnen möglicherweise negativ angerechnet werden kann. Also es herrscht allgemein ein Klima der Verunsicherung und der Unsicherheit darüber, was man tun kann, was man darf und wie man sich wehren könnte, wenn es denn soweit käme.
Jetzt ist ja das Zurückweisen an der Grenze das eine. Aber wenn du sagst, also man muss negative Folgen fürchten, welche sind das denn? Also kann man da auch in Haft kommen? Wird man vielleicht abgeschoben? Oder was kann da alles passieren?
All dies kann passieren. Also Abschiebehaft ist natürlich keine reguläre Haft, aber es ist nicht angenehmer, wenn man eingesperrt ist. Es ist möglich, dass man vor der Abschiebung für 1-2 Wochen tatsächlich auch festgesetzt wird. Warum das geschieht, ist sicher immer eine Einzelfallfrage, aber da die uns keine Rechenschaft schuldig sind, können wir hinterher auch selten sagen, woran es gelegen hat. Also wenn man aus der Presse hört, wer an deutschen Einreisenden da zurückgewiesen worden ist, hinterher müssen wir dann versuchen zu ermitteln, warum ist es denn eigentlich so geschehen? Und manchmal bleibt man da wirklich auf Spekulationen angewiesen.
Besonders unangenehm ist ja, wenn elektronische Geräte durchsucht werden an der Grenze. Kannst du da mal die Rechtslage erläutern? Muss man sein Handy rausgeben? Was passiert, wenn man das nicht macht? Muss man sein Passwort geben? Haben die dann Zugriff auf alles?
Wenn man einreisen möchte, muss man den Zugriff geben. Wenn man es nicht möchte, könnten sie einen theoretisch auch in Haft nehmen, bis man das Passwort rausgibt. Das ist meines Wissens bisher noch nicht geschehen. Also wenn dann man sich weigert, wird man entweder kurzfristig oder dann etwas mittelfristiger abgeschoben.
Jetzt seid ihr beide vom Fach, aber wenn ich in so eine Situation komme, brauche ich dann Anwalt? Also muss ich da wirklich jemanden Rechtsbeistand anrufen oder sagt ihr, das ist so eine Prozedur, da kommst du auch alleine durch?
Bei der Beantragung des Visums würde ich es auf jeden Fall dazu raten, einen Anwalt hinzuzuziehen. Wenn man erstmal am Flughafen steht, kann einem der Anwalt nur eingeschränkt helfen. Sicherlich kaum während des Gesprächs am Schalter. Vielleicht, wenn dann jemand in Abschiebehaft genommen wird, dann hat er natürlich das Recht, einen Anwalt zu beauftragen und natürlich kann man dann mit der Behörde Kontakt aufnehmen. Inwieweit man dann bei der Ermessensentscheidung des Beamten einen Einfluss nehmen kann, das halte ich schon für recht fraglich. Also ich glaube, da kann man nicht viel tun.
Und wer zahlt das Ganze? Zahlt das meine Rechtsschutzversicherung zum Beispiel? Was muss ich denn da beachten?
Das ist nun ein ganz neues Gebiet und ich arbeite viel mit deutschen Rechtsschutzversicherern zusammen. Das haben wir bisher noch nicht gehabt.
Nochmal zurück zu den elektronischen Geräten. Da scheint es ja irgendwie gar keine Grenze zu geben. Sie haben auch Rechtsanwälten ihr Handy abgenommen und die mussten ihr Passwort geben. Dabei ist unsere Kommunikation ja geschützt nach amerikanischem Recht. Und auch Journalisten, das würde dann Uli betreffen, haben sie auch Telefone abgenommen. Das legt dann die Quellen frei. Und für Mandanten ist es natürlich auch nicht schön, wenn die Kommunikation mit dem Anwalt, wenn da die amerikanische Regierung mehr oder weniger unbegrenzten Einblick hat. Ich habe gehört, inoffiziell hat die Anwaltskammer geraten, Anwälten nur noch absolut notwendige Reisen anzutreten. Es war wohl kein offizieller Aufruf. Aber gibt es da irgendwelche Grenzen? Sieht man da schon Prozesse, die sich formieren, um dem entgegenzuwirken?
Also die American Bar Association, die Vereinigung der amerikanischen Anwälte, hat da protestiert und natürlich auch diese Warnung herausgegeben, von der du gerade sprichst, Sandra. Prozessual hat sich da bisher noch nichts ergeben und ich glaube auch, dass das eher nicht passieren wird. Ich glaube eher, dass die versuchen werden, das im Gespräch mit der Regierung zu lösen und anzugehen. Wie erfolgreich das sein wird, wird man sehen.
Wir haben gesehen, Donald Trump nimmt Anwaltskanzleien in den Schwitzkasten und erpresst die geradezu, dann umsonst für ihn tätig zu werden, für Milliarden von Dollar. Ansonsten kriegen sie keinen Zugang zu Bundesgerichten oder Bundesbehörden, zu denen man notwendigerweise für seine Tätigkeit den Zutritt braucht. Ich weiß nicht, ob ihr schon auf den Radar gekommen seid, aber habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Und wie denkst du, dass ihr reagieren würdet?
Also die Trump-Regierung hat sich da insbesondere fokussiert auf die Großkanzleien. Das sind nicht wir. Und ich glaube, kleinere Kanzleien werden da unter dem Radar fliegen. Aber es ist natürlich eine unglaubliche Entwicklung, dass eine Regierung Großkanzleien zwangsverpflichtet, für umsonst für die Regierung zu arbeiten und im Weigerungsfall ihnen auch den Zugang zu Bundesverträgen. Und das ist natürlich für große Kanzleien ein riesen Businessbereich, den Zugang zu Verträgen mit der Bundesregierung zu verweigern. Also eine Entwicklung, die wirklich zu größter Sorge Anlass gibt.
Nochmal eine Frage aus meiner Sicht. Wenn ich in Amerika bin, was muss ich da anders machen als bislang? Also auf was muss ich aufpassen, damit man mir nicht nachstellt oder damit ich da wirklich keinen Fehler mache? Die Einreise ist ja das eine, aber es gibt ja auch rote Fußgängerampeln und weiß nicht was.
Das Verhalten in den USA selber, da sehe ich bisher noch keine Entwicklung, dass es da jetzt auch nötig ist, sich deutlich anders als vorher zu verhalten. Also die meisten Dinge, die einem da unterlaufen könnten, die man falsch machen könnte, gehen nach Staatsrecht, also nach Bundesstaatsrecht. Ob man dann in Florida ist oder in New York, das richtet sich dann, also jeder Verstoß, den man da begeht, ist normalerweise ein New Yorker oder Florida-Verstoß. Da hat die Bundesregierung, also die Trump-Regierung, erstmal nichts mit zu tun. Ob ich jetzt in diesem Gesamtklima mich in irgendeiner Form auffällig oder strafbar machen würde, davon würde ich sicherlich abraten, mehr noch als vorher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass also natürlich auch eine Abschiebung sehr viel schneller stattfinden würde, wenn man sich jetzt in vorwurfbarer Weise dort verhält.
Es gibt ja auch viele Studenten und Praktikanten in den USA. Ich glaube, mindestens 10.000 deutsche Studenten. Und ich erinnere mich an den Fall einer Studentin, der ihr Studentenvisum entzogen wurde, weil sie zu langsam gefahren ist. Und ich habe jetzt auch mit Leuten aus der Investment Community gesprochen, Deutsche, die oft in Amerika sind und die sagen, ja, sie fahren jetzt auch vorsichtiger Auto. Also jeder hat so Angst, auf den Radar zu kommen. Gibt es irgendwas, was du Eltern mit auf den Weg gibst oder Studenten? Würdest du sagen, da ist jetzt mehr Vorsicht geboten? Ach, ich kenne auch einen Fall, dem ist sein Praktikumsvisum entzogen worden. Kurzfristig kommt aus bestem Hause, bestes Unternehmen in den USA. Das scheint mir jetzt auch ein bisschen gefährlicher zu sein als vorher.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also als Rat, sagen, verhaltet euch unauffällig, äußert euch nicht laut in den sozialen Medien über die Zustände oder die Regierung, verhaltet euch wie Gäste, ruhig, respektvoll und unauffällig. Das ist zwar schade, dass man das so sagen muss, aber ich würde jedem, der hier zum Studieren kommt, der hier zu Besuch kommt, raten, sich unauffällig zu verhalten.
Jetzt gibt's ja auch Austauschschüler, also junge Menschen, noch nicht volljährig, die ihr Jahr an der Highschool verbringen wollen. Ist das überhaupt noch ratsam vor dem Hintergrund dieses Klimas? Oder müssen die auf irgendwas Besonderes aufpassen? Die sind ja vielleicht nicht so geübt im Säubern von Social-Media-Kanälen oder weiß nicht was.
Also ich bin ja großer Amerika-Fan und lebe seit 30 Jahren dort, aber im derzeitigen Gesamtumfeld würde ich eher davon abraten, ein Semester oder überhaupt eine Zeit in den USA zu verbringen. Ich würde sagen, wartet mal ab, wie sich das entwickelt. Ich bin auch besorgt, dass es also zu Unruhen kommen wird. Ich glaube, dass es also Demonstrationen geben wird. Jetzt, wo es ziemlich klar ist, dass sowohl der Kongress als auch die Rechtsprechung nicht bereit ist, Trump Paroli zu bieten, da wird es sicher zu Demonstrationen kommen. Das ist das einzige Ventil, was die Menschen noch haben werden. Und dass solche Demonstrationen dann mit Polizeigewalt unterdrückt werden, ist, glaube ich, keine große Überraschung. Und das ist ein Umfeld, wo ich also niemandem raten kann, sich da hineinzubegeben und dieses Risiko einzugehen. Es ist ein großes Land und natürlich muss man nicht dort sein, wo gerade demonstriert wird. Aber ganz im Allgemeinen glaube ich, dass die USA derzeit kein Land ist, wo man empfehlen kann, einzureisen.
Jetzt seid ihr beide ja immer zwischen Europa und Amerika unterwegs. Christian, wir erreichen dich gerade in Barcelona. Wenn ihr zurückfliegt, habt ihr ein mulmiges Gefühl? Reist ihr weniger stark aus und ein als vorher? Oder wie geht ihr denn beide denn damit um?
Sandra.
Wir sind beide US-Staatsbürger, haben also den amerikanischen Pass. Aber Donald Trump hat ja gerade noch gesagt, dass er auch Menschen mit amerikanischer Staatsbürgerschaft deportieren will. Also ich fühle mich schon nicht sicher wegen der Willkür und wie Christian gerade so anschaulich erläuterte, weil es keine wirklichen ausgereiften Prozesse gibt. Und ich glaube, dass diese Fälle sehr stark zunehmen werden und dass der einzelne Fall dann immer mehr untergehen wird. Wie siehst du das, Christian?
Das sehe ich genauso. Also rechtlich gesehen sollte uns persönlich als US-Staatsbürgern da nichts drohen. Aber es ist tatsächlich im Gespräch, dass also Personen, die den amerikanischen Pass später bekommen haben, dass das überprüft werden soll und möglicherweise diese Staatsbürgerschaft wieder entzogen werden kann. Zum Beispiel, wenn man also irgendeine Aussage in dem Antrag gestellt hat, die nicht hundertprozentig der Wahrheit besteht, wäre das natürlich eine Öffnung für den amerikanischen Staat, da eine Staatsbürgerschaft wieder abzuerkennen. Also so richtig sicher kann sich, glaube ich, keiner fühlen.
Jetzt gibt's ja erste Meldungen, wonach Elon Musk eine eigene Partei gründen will. Wie wird das denn aus eurer Sicht das Klima verändern? Gibt's da mehr Entspannung, weil man sagt, okay, man kommt weg von diesen Trump-Republikanern? Oder mit welcher Entwicklung rechnet ihr da?
Also ganz spannend ist ja, dass der Elon Musk wohl gebürtiger Südafrikaner ist und einer der Trump-Supporter, der Steve Bannon, hat schon gesagt, man müsste sich doch mal anschauen, ob man dem Elon Musk nicht auch die Staatsbürgerschaft entziehen könnte. Also wenn das dem reichsten Mann der Welt geschehen kann, dann kann es sicher jedem passieren. Wie das mit der neuen Partei zu beurteilen ist, das ist sicherlich noch ein bisschen früh. Also dass das amerikanische System reif dafür ist, eine Alternative zu den beiden Parteien zu schaffen, das ist, glaube ich, jenseits jeder Diskussion. Ob es jetzt die Partei vom Herrn Musk sein wird und wie sich das weiterentwickeln wird, das müssen wir abwarten.
Dürfte ich kurz darauf hinweisen, dass ich bei NTV im Januar gesagt habe, wenn Trump und Musk auseinander oder aneinander geraten, dass Donald Trump versuchen wird, ihm die Staatsbürgerschaft zu entziehen und ihn zu deportieren und möglicherweise seine Unternehmen zu beschlagnahmen. Wenn Musk eine eigene Partei gründet, ich glaube, das wird für noch mehr Chaos sorgen, für noch mehr Unübersichtlichkeit, für noch weniger Rechtssicherheit. Und da wäre meine Frage an dich, Christian, wie nimmst du die Stimmung in der Business Community wahr? Also um das mal vielleicht ein bisschen zu beschreiben, da sind viele CEOs auch aus Deutschland, die deutsche Unternehmen von Marken, die jeder kennen wird. Wir kennen uns alle gut, wir sind auch privat befreundet. Wie nimmst du da die Stimmung wahr?
Es ist eine allgemeine Verunsicherung und ein allgemeines Gefühl von Verlust von Sicherheit und Berechenbarkeit. Es werden natürlich auch Geschäfte nicht abgeschlossen, es werden Termine abgesagt oder nicht wahrgenommen. Also es hat schon einen erheblichen Einfluss darauf, wie sich die deutsche Community, die Business Community in den USA verhält. Die Zölle. Ich meine, wir haben ein Umfeld, in dem ein deutsches Unternehmen nicht weiß, zu welchem Preis Waren in die USA eingeführt werden. Das heißt, dass die Waren werden aufs Schiff gepackt und bevor sie ausgeladen werden, kann sich der Preis um 100% geändert haben. Das ist natürlich ein Umfeld, in dem niemand Geschäfte machen kann und will. Und ich erwarte da auch ganz dramatische wirtschaftliche Verwerfungen, die sich daraus ergeben werden.
Jetzt ist ja Deutschland sehr vom Export abhängig, aber es dreht sich nicht alles nur um Deutschland. Es gibt ja auch andere Länder, die mit Amerika ja ihre Themen haben. Tauschst du dich da mit Kollegen aus anderen Ländern aus, Christian, oder ist das eher so ein deutsch-amerikanischer Blick?
Nee, gar nicht. Ich bin ja gerade auf einer Konferenz für internationale Anwälte in Barcelona und es war hier ein ganz großes Thema. Also es waren Kollegen aus Indien, aus vielen europäischen Ländern und wir haben darüber gesprochen, wie deren Industrien und deren insbesondere Exportunternehmen damit umgehen. Und der Tenor ist eigentlich bei allen eine ganz erhebliche Verunsicherung und ein Abwenden vom US-Markt. Also ich denke und sehe, dass also Exportunternehmen nach anderen Märkten suchen und versuchen, die Abhängigkeit vom amerikanischen Markt zu reduzieren.
Im Grunde genommen sind ja die Maßnahmen von Donald Trump das größte Job- und Beschäftigungsprogramm für Anwälte jemals. Alle anderen Arbeitsplätze gehen flöten, aber unser Berufsstand wird busy bleiben. Wie ist denn das mit ganz profanen Problemen, wenn ich zu einer Vertragsunterzeichnung in die USA muss, als kleines Unternehmen oder als Mittelständler? Jetzt nicht die großen, über die man immer in der Zeitung liest. Und der Auftrag ist futsch. Oder irgendwas kann nicht ausgeliefert werden. Gibt es da schon Präzedenzfälle für, wer da wie haftet und wie man die Verluste irgendwie abfedern kann?
Leider gibt es da bisher noch gar nichts. Man darf ja nicht vergessen, wir sind ja gerade erst 5 Monate in diesem Zirkus unterwegs und es gibt kaum Bemühungen, das vor Gerichte zu bringen. Erstens ist es teuer und zweitens scheint es auch völlig aussichtslos zu sein. Man kann da nicht die Bundesregierung der USA verklagen, weil einem ein Vertrag entgangen ist oder weil man einen Haftungsfall hatte. Deswegen, das ist einfach ziemlich aussichtslos und finanziell überhaupt nicht tragbar, schon gar nicht für ein mittelständisches deutsches Unternehmen.
Welche Folgen haben aus deiner Sicht diese Zölle, die jetzt diskutiert werden, Strafzölle, höhere Zölle als bislang?
Ja, es ist ein weiterer Verunsicherung wird eintreten. Die Unternehmen können nicht mehr kalkulieren. Die amerikanischen Käufer können nicht mehr kalkulieren. In vielen Branchen, zum Beispiel in Medizintechnik, sind die Amerikaner ganz erheblich von europäischen und insbesondere deutschen Produkten abhängig. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis die ersten exportierten oder den Amerikanern importierten Produkte, die sie nicht selber ersetzen können, ausfallen. Also das wird ganz dramatische Auswirkungen haben. Der Handel zwischen Deutschland und den USA wird sich verringern. Das ist, glaube ich, ohne jede Frage der Fall.
Hast du schon mal überlegt, auszuwandern, also zurückzuziehen nach Deutschland?
Und ich bin jetzt seit 30 Jahren als Anwalt für mittelständische deutsche Unternehmen in den USA tätig. Das ist mein Geschäft, das ist das, was ich mache. Und ich muss da sein, wo ich für meine Mandanten arbeiten kann. So sehr man aus persönlicher Sicht sagen könnte, das möchte ich vielleicht lieber nicht mitmachen, was dort jetzt geschieht, werde ich da wohl durch müssen.
Ich glaube, was Leute, die im Ausland leben, vielleicht nicht so ganz nachempfinden können, ist so die unmittelbare emotionale Wirkung, die die Schlagzeilen bei uns, die in Amerika leben, auslösen. Ich spreche mit vielen aus unserem Social Circle, wo der Grundtenor ist, wir haben einen Plan B. Also entweder, wie Uli gerade fragte, nach Deutschland zurückzugehen oder dort jedenfalls mehr Zeit zu verbringen. Oder wenn man einen Ehepartner hat, der aus einem anderen Land stammt, Kanada oder Südamerika, dass man dorthin gehen könnte oder in den Ruhestand gehen könnte. Ist das auch was, was du hörst? Weil ich habe auch das Gefühl, das ist so das, was man im Hinterkopf hat. Aber was auch unterschätzt wird, und da geht es gerade auch um die Umsiedlung von Wissenschaftlern aus den USA, das Abwerben zum Beispiel nach Deutschland. Man kann das so leicht sagen, aber ein ganzes Leben umzukrempeln und nochmal sozusagen zurückzuwandern oder woanders hinzuwandern, das ist ja ein Riesenaufwand, ob es um Versicherungen geht, um Rente, um alles Mögliche. Aber hörst du sowas auch? Hast du das Gefühl, dass die Leute, vielleicht jetzt mal zugespitzt formuliert, auf gepackten Koffern sitzen ein bisschen?
Tatsächlich sehe ich so einen Trend und ich habe schon für einige Mandanten geprüft, wie die Rahmenbedingungen wären, wenn sie nach Südamerika oder auch nach Asien umziehen und auswandern würden. Ein Mandant vor kurzem wollte wissen, wie er denn, unter welchen Umständen er nach Argentinien oder Brasilien auswandern könnte oder sich zumindest dort eine zweite Existenz aufbauen könnte. Und ich habe es für ihn geprüft. Es ist gar nicht so schwierig. Es ist, glaube ich, mehr eine mentale Barriere als eine tatsächliche. Aber der Trend geht ganz sicher zur zweiten Niederlassung irgendwo, wo man sich ganz kurzfristig herausziehen könnte, wenn es so wird, wie ich es befürchte.
Kann sich das mal wieder ändern, wenn Trump nicht mehr am Ruder ist? Kann man das wieder zurückdrehen oder halt das so stark nach, dass das auch Jahre weiter wirkt?
Also die Entwicklung, die wir jetzt hier sehen, ist natürlich sehr stark personalisiert und zugeschnitten auf Trump. Ich glaube aber nicht, dass es Trump alleine ist. Also jemand wie Vance würde die Politik von Trump sicherlich fortsetzen und vielleicht noch intensiver und radikaler. Da würde tatsächlich nur ein Wahlsieg der Opposition helfen. Und das sind ja nun noch mal 3,5 Jahre hin. In dem Zusammenhang übrigens dieses völlige kollektive Versagen der Oppositionspartei finde ich auch ganz bemerkenswert. Also man hört so gut wie nichts von den Demokraten und man sieht keine demokratische Opposition, der man sich zuwenden könnte. Man hat das Gefühl, die Demokraten haben den Kopf in den Sand gesteckt und die Republikaner machen, was sie wollen.
Jetzt seid ihr beide ja in Amerika sehr gut vernetzt. Eure Freunde, reden die denn darüber? Sind die empört, dass das, sind ja wahrscheinlich viele Republikaner dabei, sind die enttäuscht darüber, was gerade passiert oder halten die Trump immer noch die Stange?
Also ich würde sagen, dass es einen Unterschied gibt, was die Leute, mit denen man ein vertrauensvolles, privates Verhältnis sagen, was man da spricht und was man mehr in einem formellen, auch wenn man die Leute kennt zwar, aber es ist ein eher förmliches Verhältnis, da halten sich die meisten doch zurück, vor allen Dingen mit ihren Bedenken, weil bis vor kurzem zumindest war es noch so, wenn man da seine Bedenken geäußert hat, ich war da ja schon seit 10 Jahren, dann wurde das so ein bisschen abgetan als hysterisch, als alarmistisch und keiner wollte sich diese Blöße geben und hat im Business-Kontext sich dann sicherheitshalber zurückgehalten. Aber privat definitiv werden so die düstersten Befürchtungen, die man ja auch ganz instinktiv hat, das ist ja nicht nur alles rein rational, werden die schon miteinander ausgetauscht.
Christian, wie siehst du es?
Ja, also meine Erfahrung ist, dass sich in den letzten Jahren in den Netzwerken diejenigen, die der Republikanischen Partei zuneigen und diejenigen, die der Demokraten sich zuordnen, ziemlich voneinander getrennt haben. Also in meinem persönlichen Umfeld sind es immer weniger Republikaner oder republikanische Wähler, die im Kreis sind. Und ich glaube, die Republikaner reden untereinander und die Demokraten reden untereinander. Und man redet sehr wenig miteinander. Deswegen kann ich tatsächlich nicht gut sagen, wie die Stimmung unter den republikanischen Wählern ist. In Umfragen sieht man, dass Trump nur noch etwa 40% Zustimmung hat. Das lässt ein bisschen hoffen. Auf der anderen Seite ist die Position des Präsidenten in den USA so stark, dass er also mindestens mal die nächsten anderthalb Jahre bis zur nächsten Parlamentswahl ihn das nicht sehr anfechten muss.
Wenn ich gewarnt habe, dann kam häufig so das Gegenargument, nein, das ist völlig übertrieben, die Checks and Balances, diese Kontrollmechanismen der Demokratie, der Gewaltenteilung, die würde den Verfall der Demokratie verhindern. Jetzt sehen wir, also ich glaube, uns als Juristen fügt die Entwicklung nochmal besonderen Schmerz und besonderen Unglauben bei, weil wir nicht glauben können, wie korrupt dieses, korrupt im Sinne von korrumpiert, dieses System ist. Wie siehst du die Entwicklung? Kann es tatsächlich sein, dass es Donald Trump gelingen wird, die Demokratie in eine Autokratie umzuwandeln, vielleicht noch so ein paar förmliche Anscheinsinstitutionen da stehen lässt, aber im Grunde genommen in allem durchreagiert, wie er will, wie er das ja jetzt schon ansatzweise tut?
Tja, Sandra, ich würde sagen, wir sind schon fast da. Also der Kongress bemüht sich, die Eingaben und die Gesetzes Wünsche von Donald Trump nicht nur zu erfüllen, sondern zu übererfüllen. Die Gerichte, nachdem in den ersten Monaten der ein oder andere Richter verhaftet worden ist, kann man den Trend sehen, dass auch die Gerichte sagen, da wollen wir uns nicht einmischen, da wollen wir uns keinen Ärger einhandeln. Der Supreme Court hat in den letzten Tagen einige Urteile gefällt, wo man nur noch fassungslos liest, was man dort bekommt. Also ich glaube, wir sind schon ziemlich weit auf dem Weg in einen autokratischen Staat, auch wenn man vielleicht die Institutionen es noch gibt, aber sie scheinen mir schon weitgehend entmachtet.
Christian, du bist ja seit 30 Jahren in den USA, hast Familie dort, hast eine amerikanische Frau. Wenn ihr euch so unterhaltet zu Hause, kann die Bedenken nachvollziehen? Ist das vielleicht gerade unsere deutsche Sicht auf die Dinge, weil wir anders hier leben? Wie geht man denn in deiner Verwandtschaft damit um?
Also meine Frau ist Amerikanerin mit südamerikanischer Herkunft und das ist natürlich bei uns ein ganz großes Thema. Also schwierig, eingeschüchtert, verängstigt, trotz amerikanischem Pass. Bei jeder Polizeikontrolle sind solche Menschen wie meine eigene Familie besorgt. Was wird jetzt passieren? Und wird jemand mit fadenscheinigen Gründen vielleicht verhaftet? Muss ich meinen Stiefsohn vielleicht im Gefängnis abholen? Oder vielleicht kann ich ihn dort nicht abholen? Es ist wirklich eine Situation und ein Gesamtumfeld, das wir uns, glaube ich, Sandra, beide in den letzten 30 Jahren nie haben träumen lassen.
Was ja ganz schlimm ist, sind diese maskierten Männer, die überall auflauern und Leute in Transporter zerren. Einfach mitnehmen, in Handschellen legen. Die sind durch nichts ausgewiesen. Die haben das ganze Gesicht vermummt. Das können auch normale Kriminelle sein, die Leute von der Straße wegkidnappen. Ich glaube, ein Tourist ist noch nicht ins Fadenkreuz gekommen. Aber das könnte ja durchaus sein, weil die sich vor allen Dingen auf Menschen mit dunklerer Hautfarbe beziehen. Auch solche, die hispanisch aussehen und auch solche, die Tattoos haben. Und glaubst du, das wird noch weiter zunehmen in der neuen Big Beautiful Bill? Da sind jetzt besonders nochmal Riesenmittel bewährt worden für die ICE-Polizei, also die Einwanderungspolizei. Da wird ja nochmal eine Riesenarmee oder Geheimpolizeiart entstehen. Und damit könnte Donald Trump ja dann auch durchregieren. Und das macht mir persönlich auch große Angst.
Diese ICE-Polizisten, die dort maskiert Leute von der Straße holen, die fragen natürlich erst später, wenn überhaupt, Staatsbürgerschaft, wer sind sie, wo kommen sie her? Da werden Leute, die aussehen wie Latinos, werden erstmal in Haft genommen. Und das ist natürlich ein Umfeld, in dem viele Leute auch zu Hause bleiben. Also es gibt doch Wir haben einen Rasenmäher-Service zu Hause. Das waren bis vor kurzem 5 Leute, die kamen und innerhalb von kurzer Zeit den Rasen gemäht haben. Inzwischen ist es nur noch einer. Und der kommt auch nur noch gelegentlich. Also wir merken wirklich ganz persönlich, wie dieses Umfeld, in dem Razzien durchgeführt werden und ohne Rechtsgrundlage Leute einfach in Haft genommen werden, wie das Auswirkungen hat auf unser ganz persönliches eigenes Leben.
Also das merkst du ja wahrscheinlich noch mehr als wir jetzt in der Blase in Manhattan. Du lebst in Orlando, bewegst dich in Florida, da sind viele Hispanier, viele, die aus Südamerika kommen. Merkst du das dann wahrscheinlich noch viel mehr so im Alltag überall?
Ich spiele Fußball mit Südamerikanern und die Beteiligung, die kommen nicht mehr raus. Also die kommen nicht mehr aus ihren Häusern heraus, weil sie davor Angst haben, dass sie dort beim Fußballspielen verhaftet werden. Das ist ein Umfeld, wie wir es uns nicht haben träumen lassen.
Auch Leute mit Green Card und amerikanischem Pass?
Es ist zunächst mal völlig irrelevant, was man in der Tasche hat an Papieren. Es wird erst mal mitgenommen. Und dann kann man ja hinterher nachweisen, ob man Staatsbürger ist oder nicht.
Und dann sind 2 Monate im Knast schon vorbei. Hatten wir schon diese Fälle.
Haben wir schon gesehen. Und Anwaltskosten, Tausende von Dollar in Anwaltskosten und eine verängstigte Familie. Und das ist im besten Fall. Im schlimmsten Fall wird man in Südsudan ausgewiesen.
Aber sind das Horrorgeschichten oder ist das so?
Das ist so. Uli, ich sagte eben, der Supreme Court hat einige Urteile in den letzten Wochen gefällt, die einem wirklich die Sprache verschlagen. Also eines davon war, dass es also der Regierung erlaubt ist, illegale Einwanderer in den Südsudan abzuschieben. Wohlgemerkt sind die nicht aus dem Südsudan gekommen. Die sind über Mexiko gekommen und werden dann irgendwo in Südsudan ausgesetzt oder dort in Haft genommen.
Zur Debatte steht auch Libyen und andere Länder dieser Art. Die werden in ein Land ausgewiesen, wo sie die Sprache nicht kennen, wo sie die Gebräuche nicht kennen, wo sie sich mit nichts auskennen, keine Familie und Freunde haben. Und das Wichtigste, zum Beispiel in dem Gefängnis in El Salvador, wenn man dann einmal in so ein ausländisches Gefängnis kommt, ist überhaupt nicht klar, ob man da jeweils wieder rauskommt.
So ist das.
Aber kann ich denn da noch meinen Anwalt anrufen oder ist da auch Christian nicht mehr erreichbar in dem Fall, wenn man in so einem Abtransport ist?
Ich kenne mich in den südsudanischen Gefängnissen nicht so aus, ob du da ein kostenloses Ferngespräch führen kannst. Und was ich dann mit der südsudanischen Gefängnisverwaltung anstellen kann, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass ich da sehr hilfreich sein kann.
Es ist ja auch fast noch ein bisschen komplizierter unter Umständen. Zum Beispiel mit dem Gefängnis in El Salvador haben die gesagt, wir können nichts machen. Das ist Sache der amerikanischen Regierung. Die wiederum hat gesagt, wir können nichts machen, weil das ist extraterritorial. Das ist Sache von El Salvador. Und da haben nämlich die Leute auch größte Schwierigkeiten gehabt, wie auch innerhalb der Vereinigten Staaten einen Kontakt zu Anwälten herzustellen. Familie hatte überhaupt keinen Kontakt. Und wenn man da irgendwie aus Versehen durch ein Irrtum reingerät, das ist halt die ganz große Angst, die vielleicht jemand, der blond ist wie ich und Frau, ein bisschen weniger Angst haben muss, aber für ausländische Arbeitskräfte, Studenten, was auch immer, ist das, glaube ich, ein Bedenken, was man haben muss. Und ich glaube, wir sind, wie du eben sagtest, erst ein paar Monate in der Präsidentschaft. Ich glaube, das wird ganz schnell auch noch viel schlimmer werden.
Wusstet ihr, dass der Präsident von El Salvador enge Beziehungen zu der Gang hat, die Trump angeblich jetzt verfolgt? Es werden jetzt einige führende Mitglieder dieser Gang ausgewiesen nach El Salvador. Die sollten nämlich in ihrem Prozess, der demnächst beginnt, darüber sprechen, inwieweit die el salvadorische Regierung in korrupte Methoden verwickelt war. Und die werden jetzt zurückgehen nach El Salvador und müssen nicht aussagen. Im Gegenzug oder nicht, jedenfalls sich El Salvador bereit erklärt, diese Leute bei sich ins Gefängnis zu stecken, die der Herr Trump ausweist. Ein Schelm, wer Arges dabei denkt.
Das klingt ja alles nicht gut. Christian, wie gehst du denn trotzdem damit um, dass du die gute Laune nicht verlierst? Also, wenn das dein Business ist in den Staaten, wie verarbeitest du das Ganze? Oder ist man als Anwalt da ein bisschen hartgesottener?
Das ist vielleicht eine Kombination aus beidem. Also, man macht seinen Job so gut man kann. Man hilft so gut man kann. Und im Übrigen muss man einfach versuchen, das sich nicht zu nah an sich rankommen zu lassen. Nun habe ich es wegen meiner Familie, bin ich noch etwas näher dran, auch von der eigenen Sorge her. Und natürlich belastet mich das. Aber was will man machen, Uli? Muss man durch.
Wie siehst du das? Es gibt ja viele Riesenunternehmen, zum Beispiel deutsche Autoindustrieunternehmen, die Werke in Chattanooga haben, die dort hunderte, wenn nicht tausende Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Also mein Eindruck ist bisher, dass sie sagen, es ist alles so ungewiss, an den bisherigen Plänen ändern wir noch nichts, aber wir investieren erstmal nicht mehr. Wie siehst du da die Zukunft von großen deutschen Unternehmen? Es gab ja übrigens auch mal die angedachte Rachesteuer von Donald Trump, wo deutsche Unternehmen 20% mehr hätten zahlen müssen auf Profite und was auch immer, war nicht ganz klar. Aber meinst du, die halten sich zurück und sagen, wir expandieren nicht weiter, wir machen auch kein Onshoring aus Kanada oder Mexiko, weil wir nicht wissen, wie es in diesem Land weitergeht?
Das sehe ich ganz genauso. Also die großen deutschen Unternehmen werden die Füße stillhalten, bis sie sehen, wo die Reise hingeht. Wo auch diese ganze Zollsituation sich hinentwickelt. Inwieweit sie deutsche Arbeitskräfte, die sie brauchen für ihre Operations dort in die USA bringen können, ohne größere Probleme zu haben. Solange das nicht geklärt ist, werden die mit Sicherheit keine neuen Investitionen tätigen. Onshoring, um die Zölle zu vermeiden, das ist eine ganz theoretische Sache. Das wird nicht passieren. Niemand wird in den USA eine Produktion aufbauen bei den dort erheblich höheren Arbeitskosten, wenn man nicht mal weiß, welche Zölle wie lange Bestand haben. Also das wird nicht passieren.
Also würdest du deutschen Unternehmen raten, Leute, sucht euch Vertragspartner in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten?
Da ist auch ein großer Markt Amerika, ne? Also so ist es ja nicht.
Man kann am US-Markt in der Zukunft wahrscheinlich nicht vorbei. Das ist der größte einzelne Markt der Welt. Und Geschäftsleute werden Wege suchen und finden. Aber das Problem der Zeit ist eben, dass es so unberechenbar ist. Dass man nicht weiß, für welche Produkte bis wann, in welcher Form Zölle und andere Einschränkungen erhoben werden. Solange man nicht weiß, wie es wird, wird nicht viel passieren. Und für den Geschäftsmann ist die Berechenbarkeit des Geschäfts vielleicht das Allerwichtigste.
Das war ja heute mal etwas schwere Kost bei Biz & Beyond. Sandra.
Vielen Dank, lieber Christian, für deine Einblicke.
Danke dir, Christian. Alles Gute.
Ich danke euch für eure Zeit und immer gerne wieder. Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.